Guten Morgen. Wie der Stefan schon gesagt hat, da ist mein Name Gottfried Schittek. Ich bin, habe mal nachgerechnet, seit 2001 Mitglied in dieser Gemeinde hier und seit über 10 Jahren jetzt zusammen mit meiner Familie ausgesandt als Missionar. Meine Frau Susanne und meine jüngere Tochter Hanna, kannst du das? Ja, genau. Sind im Moment in Kapstadt, wo die Hanna die 10. Klasse der deutschen Schule besucht. Und der eigentliche Grund meines Hierseins ist jetzt meine ältere Tochter Emily. Ich erspare euch jetzt die medizinischen Details. Sie brauchte eine Operation am Knie. Die ist gut gelungen. Sie ist auf dem Weg der Genesung. Und ich begleite sie einfach dabei. Ich sage jüngere und ältere Tochter für die, die meine Familie noch von früher her kennen, weil sich das mit dem Groß und Kleinen dann doch ein bisschen verändert hat. Kann man sehen, ne? Und ich sehe sicher noch sehr jung aus, allerdings lässt sich wohl auch nicht ganz verbergen, dass es mehr als die 16 Jahre in der FCG Wiesbaden in meinem Leben gibt. Und ich denke mal, dass nicht unbedingt alle, selbst alten Mitglieder dieser Gemeinde, die Vorgeschichte kennen. Und da würde ich gerne ein bisschen davon erzählen. In meinem Leben gibt es 2 Stränge, die also sich durchziehen. Und der eine davon ist der, dass ich ziemlich stur bin und mir wenig sagen lasse und Jesus dann immer wieder so kleine Bomben platzen lassen muss, mir den Boden unter den Füßen wegzieht oder wie auch immer, nach dem Motto, setz dich und denk mal nach. Zum Beispiel, ich war 18 Jahre alt, als ich im katholischen Religionsunterricht meine Lehrerin mit einem dicken Stapel Bücher kommen sah und sie meinte, mit einer Buchrezension können wir unsere Note aufbessern. Und muss dazu sagen, als Katholik habe ich natürlich Erstkommunion und Firmung erlebt. Religion gehörte irgendwie zum Leben. Aber in meinen Teenagerjahren kam mir das alles sehr verlogen vor und eigentlich als Erfindung der Kirche. Und ich habe mich als Atheist definiert. Als ich das Buch las, das ich mir da so mehr oder weniger zufällig rausgegriffen hatte, war mir, als würde mir wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen. Dieser Autor ging her und bewies wissenschaftlich, historisch, genau auf meiner Linie, wie ich zumindest proklamiert habe, wie ich denke, die Existenz von Jesus. Und in dem Moment war mir klar, wenn Jesus wirklich gelebt hat und am Kreuz gestorben ist und wir weniger historische Beweise für Julius Caesar und Karl der Große und all diese historischen Figuren haben, als wir für Jesus haben, dann ist der Rest der Bibel auch wahr und ich verstehe es halt nicht, weil ich zu dumm bin oder weil ich auch noch Dinge lernen muss. Und da ging meine Suche los. Ich habe dann angefangen, in der Bibel zu lesen, das hatte ich vorher auch schon mal, aber nie wirklich sinnvoll. Und dann gibt es noch eine 2. Linie. Das ist die, dass Leben eigentlich völlig sinnlos ist, wenn es nicht wirklich was verändert. Wenn es nicht anderen Menschen hilft. Und in meinen Teenagerjahren war ich da engagiert in der Friedensbewegung dabei, um eben Veränderung zu bewirken. Und seit meiner Kindheit habe ich mir gewünscht, Medizin zu studieren, weil ich als Arzt wirklich Menschen helfen kann. Und durch meine Lippenkiefer-Gaumenspalte war ich nun mal oft im Krankenhaus und habe andere Kinder gesehen, die noch viel, viel schlimmer dran waren als ich, denen Ärzte helfen konnten. Nach meinem Abitur habe ich dann ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht. Und das war die nächste Bombe. Mein Traum von der Medizin ist einfach geplatzt. Schlicht und ergreifend, weil ich Albträume bekommen habe von diesen Kranken, mit denen ich zu tun hatte. Und gemerkt habe, das verkrafte ich nicht. Schafft es nicht. Nach dem Praktikum bin ich dann in die Verwaltung eingestiegen, hat mir mehr gelegen, und in die SPD eingetreten, weil mit der Friedensbewegung war nicht mehr viel. Und ich fand, man muss einfach in die aktuelle Politik eintreten, um dann wirklich was bewegen zu können. Die Verwaltungsausbildung, da kann man dann auch Bürgermeister werden dabei, und Partei könnte sich so gegenseitig ein bisschen hochschaukeln, war so mein Gedanke, und ich könnte echt Karriere machen, um an Schaltstellen zu kommen, wo wirklich was zu bewegen ist. Zu dem Zeitpunkt war ich 21 und hatte seither eigentlich immer wieder Jugendkreise besucht, und in der Bibel geforscht. Da wurde mir angeboten, einen Bibelkurs zu besuchen. So einer, der jedes Jahr wiederholt wird. Nach 4 Jahren hat man dann die ganze Bibel durch. Und in diesem Bibelkurs hatte Jesus einen weiteren Schock vorbereitet. Ich war es gewöhnt, wenn ich eine Rede höre, machen wir ein paar Notizen und ich konnte sie wiedergeben. Kein Problem. Du hättest gar nicht mitkommen brauchen. Ich hätte es dir selber erzählen können. Ich saß in diesem Bibelkurs und konnte mir keinen halben Satz merken. Ging nicht. Nichts blieb hängen. Ich habe gebetet. Als Katholik war mir das ja bekannt. Da kamen mir dann Dinge ins Bewusstsein und habe dann angefangen, Entschuldigungsbriefe zu schreiben. So ein Stapel halt. An Leute, wo ich mich entschuldigen wollte. Aber ich konnte selbst dann mir immer noch nichts merken. Gott im Himmel, was willst du von mir? Der Seelsorger, der dann mit mir darüber gesprochen hatte, meinte ganz simpel, Gottfried, Jesus will dich ganz. Und das war's. Die Welt verändern durch Politik. Das war so mein Leben. Aber da kann viel schief gehen. Das hatte ich auch schon mitbekommen. Und wenn der Schöpfer der Welt mein Leben steuern will, riesiges Angebot, was will ich da groß nachdenken? Und ich habe mit Jesus einen Vertrag abgeschlossen. Du, Jesus, übernimmst mein Leben, die Leitung, sagst, was zu tun ist, und ich, Gottfried, bekomme von dir ewiges Leben, das sich lohnt, weil es wirklich Leben verändert. Politik war bis dahin so mein Leben, habe ich ja schon gesagt, aber das war jetzt Jesus. Und wenn er gesagt hätte, dass ich in der Politik bleiben soll, wäre ich geblieben. Hat er aber nicht, deswegen habe ich dann damit aufgehört und habe auch im Jugendkreis mitgearbeitet, wo es ging. Bin auch nach der Ausbildung in der Mission und war dann 2 Jahre in Kairo. Das ist eine eigene Geschichte, die erspare ich jetzt mal im Detail. Wichtig ist einfach, dort habe ich den Islam von Muslimen kennengelernt. Und habe für mich den Ruf erhalten, den Rest meines Lebens damit zu verbringen, Muslimen von Jesus zu erzählen. Nach Kairo wollte ich mehr in der Bibel forschen, bin auf eine Bibelschule gegangen. Da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Gegen Ende der Ausbildungszeit haben wir uns zum Eisessen getroffen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil eine scheußlichere Eisdiele habe ich noch nie erlebt. Grässliches Eis, wirklich. Aber wir haben uns gut unterhalten. Richtig gut. Und am Ende des Abends, in meiner romantisch feinfühligen Art, habe ich dann ihr gesagt, ich will mich ja nicht mit dir zum Eisessen treffen, sondern mir geht es um viel mehr. Allerdings muss ich dich warnen, ich will mit Jesus leben und unter Muslimen arbeiten. Deine Chancen, selbst umgebracht zu werden, oder dass ich oder die Kinder oder wir alle umgebracht werden, die sind richtig gut. Und falls das nicht geschieht, sind die Chancen, mit allen furchtbaren Krankheiten konfrontiert zu werden, noch größer. Und wenn du auf unsere Finanzen schaust und auf die Rechnungen, wirst du kaum jemals erleben, dass du weißt, wie alles bezahlt werden soll. Aber Jesus wird dafür sorgen, dass alles bezahlt wird. Der Hintergrund von diesen Aussagen war natürlich meine Missionserfahrung, die ich vorher gemacht hatte. Und Susannes Antwort hat mich echt umgeblasen. Von da war sie für mich meine Frau, auch wenn die Hochzeit erst ein paar Monate später stattgefunden hat. Sie sagte, meinst du, ich wäre mit dir Eis essen gegangen, wenn mir das nicht schon vorher klar gewesen wäre? Ja, und dann sind wir eben auch miteinander in die Missionsarbeit eingestiegen und haben erlebt, dass in der Mission der Teufel eben nicht schläft. Die Situation, die wir dann erlebt haben, hat uns innerlich sehr zerrüttet. Da gab es Verletzungen, da gab es Ungerechtigkeiten von Seiten von Christen, sodass Susanne unser erstes Kind in der 10. Schwangerschaftswoche verloren hat. Wir sind beide, Klappe zu, Mission Ende, in säkulare Berufe zurück. Und es hat Monate gebraucht, bis wir wieder neu glauben konnten, dass Jesus nicht nur unsere Sünden am Kreuz getragen hat, sondern die Sünden derer, die uns verletzen, auch. Und dann sind wir wieder mit neuer Begeisterung auf die Mission zugegangen. Die Frage stand nur im Raum, wohin denn jetzt? Susanne hatte den Ruf, kannst du mal aufhören da? Blödes, ja. Susanne hatte den Ruf in südliche Afrika. Und ich kenne keine Muslime in Südafrika, also war es klar, dass wir da auf keinen Fall hingehen. Und eines Abends, ich war ja weiter am Arbeiten und wir haben weiter gebetet dafür, dass Gott uns das zeigt, kam ich dann von meiner Arbeit zurück und Susanne hatte eine Missionszeitschrift zum Lebensabendessen gelegt. Nichts weiter dazu gesagt, ich habe nur gelesen, da ist ein Artikel von Gerhard Nehls, den kannte ich, der hat Bücher geschrieben über Argumente, wie man Muslimen helfen kann, Jesus zu verstehen. Und der schrieb von seiner Missionsarbeit in Südafrika. Moment mal, Südafrika? Gibt's da Muslime? Die Bombe ist geplatzt und dann war es klar, Jesus, willst du uns in Südafrika haben? Die Frage hat eine Weile gebraucht, bis es dann wirklich von uns beantwortet war. Es ging noch ein paar Jahre, bis wir eine Mission gefunden hatten, die uns aussenden würde. Gebetspartner, die für uns beten, eine sendende Gemeinde, hier FCG Wiesbaden, und finanzielle Unterstützung zusammen hatten, um gehen zu können. Aber 2007 ging es dann los. Und das mag vielleicht dem einen oder anderen so vorkommen, als wäre es anders, aber für uns ist hier eine Berufung, die schon lange auf unserem Leben war, praktisches Leben geworden. Preis dem Herrn.
Vielen Dank, Gottfried. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber das war mal ein ganz anderer Missionsbericht, als man den vielleicht sonst so hört, oder? Ein Missionsbericht eigentlich immer von dem, wo man ist, was man tut. Und Gottfried, was hast du uns heute Morgen erzählt? Richtig gut. Ich will gleich darauf eingehen, möchte aber ruhig die oder denen noch ein bisschen den Mund wässrig machen. Wer natürlich jetzt sagt, ja okay, das war eine schöne Vorrede zu dem, was macht er denn jetzt dort? Er hat jetzt nach dem Gottesdienst dann draußen noch im Foyer einen Stand und steht dort. Und auch steht dort nicht nur da, sondern steht auch Rede und Antwort. Also darf gerne angesprochen werden, gefragt werden, was er dort tut. Ihr könnt euch dort eintragen, so als Gebetspartnerschaften, und könnt einfach mit den Rundbrief bekommen, damit ihr informiert seid. Auch wenn ihr unterstützen wollt, stehen Unterstützerkarten da, liegen auch hier auf den Plätzen. Ihr dürft euch gern mit daran beteiligen. Und ein Buch möchte ich euch noch empfehlen, weil Gottfried das in seinem Lebensbericht so erwähnt hat. Es gibt ein ganz tolles Buch von Nabil Qureshi. Er ist einer, der über den Islam oder Christentum und diese Frage geschrieben hat, ist Jesus wirklich Gott? Ein weiteres Buch gibt es noch, wie er selber von seinem Leben berichtet, wie er muslimisch aufgewachsen zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden hat und wie er selbst einfach das Leben und auch den Glauben der Muslime wahrgenommen hat und wie er dann den Glauben an Jesus wahrgenommen hat und erlebt hat. Ganz, ganz spannend. Also wer das sich gern mal mitnehmen möchte, nach Hause durchlesen darf, das auch gerne dann draußen bei Gottfried an diesem Platz tun, wo er steht. Ich persönlich fand diesen persönlichen Bericht von dir, Gottfried, sehr, sehr spannend. Und wisst ihr, mir ist etwas aufgefallen. Ich kann mir vorstellen, euch auch. Mir ist etwas aufgefallen. Und zwar nicht nur, dass die eigentliche Arbeit, die Gottfried tut, nicht im Mittelpunkt stand oder fast nur am Rand nur erwähnt wurde, sondern dass einfach nur das Reden Gottes, wie Gott ihn, Gottfried, vorbereitet hat und das lange, 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 lange Zeit, dass das so ein Stück Kern seiner Berufung war. Ja, Kern seiner Berufung, wo sie jetzt drin leben. Wenn all diese Dinge vorher nicht passiert wären, wäre er nicht nach Südafrika gegangen. Stimmt das? Meine Frage ist, sind Sie erst, als Sie den Fuß in Südafrika auf den Boden gesetzt haben, in Ihre Berufung gewesen, in Ihre Berufung hineingekommen? Ich sage euch was ich glaube. Ich glaube, dass der Weg dahin, die Vorbereitung, schon Teil der Berufung war. Wir können uns alle noch entspannt zurücklehnen, das ist ja alles nur das Leben von Gottfried. Wobei, ich glaube, dass es in deinem und meinem Leben ganz genauso ist. Und wir wollen uns heute mit diesem Thema der Berufung, des Lebens in der Berufung, in der Bestimmung beschäftigen. Und ich habe dieser Predigt heute diese Überschrift gegeben, hingehen. Vielleicht denkst du jetzt, was ist denn das für eine komische Überschrift? Hingehen. Aber David hat das heute schon sehr schön in seiner Einleitung hier zur Begrüßung mit hineingenommen. Klar, dieses Thema Mission und Berufung leben, da drängt sich förmlich ein Vers aus der Bibel auf. Und das ist dieser hier. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Na klar, hier steht es, dieser Vers beginnt mit geht hin, hingehen. Übrigens ist das eine Aufforderung, dass die meisten haben das vielleicht schon mal gehört oder auch nicht, ist ja egal. Über 230 Mal steht das alleine im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, in unterschiedlichen Formen hinzugehen. Macht euch auf, steht auf. Jesus sagt diesen Satz hier seinen Jüngern, seinen Schülern und die Umstehenden hören das mit an. Und er spricht mit ihnen über ihre Mission, über ihre Aufgabe, die er ihnen mitgeht. Und was sagt er ihnen? Er trägt ihnen auf, seid Hingeher. Darf ich das mal so sagen? Geht hin. Und was ist zu tun? Andere sollen eingeladen werden, dabei begleitet werden, Jesus zu finden. Ihn zu finden, sie sollen taufen, sie sollen unterrichten, sollen einfach weitergeben, was Jesus ihnen als Augenzeugen gesagt hat. Und wisst ihr was, und das wird euch nicht überraschen hoffentlich, da dieser Auftrag sich bis heute nicht geändert hat, hat Jesus das nicht nur seinen Jüngern gesagt, sondern dir und mir heute ganz genauso. Wir sollen Hingeher sein. Soweit, so gut. Für mich drängt sich aber an dieser Stelle eine ganz entscheidende Frage auf, wie ich finde, auch eine ganz, ganz wichtige. Nämlich, wie sieht denn dieses Hingehen aus? Du kannst ja viel erzählen, seid Hingeher, wunderbar, klar, steht hier in der Bibel. Aber wie sieht dieses Hingehen denn aus? Und ihr Lieben, ich möchte heute Morgen mit so einem Mythos brechen, mit dem Mythos über Berufung, wo und wie man seine Berufung leben kann. Der David hat einen tollen Mythos, einen Traum schon erwähnt. Ja? Manchmal glaube ich, dass Christen so diese Vorstellung haben, ihre Berufung können sie nur leben im vollzeitlichen Dienst und wenn sie irgendwo Missionare, Evangelisten oder Pastoren sind oder wenn sie in irgendeiner christlichen Organisation angestellt sind und arbeiten. Da kann man in seiner Berufung leben. Aber, ihr Lieben, damit möchte ich so ein Stück brechen, weil ich glaube, dass einige da so vor wie dieses Bild, was wir hatten, vor diesen glitzernden Geschenken sitzen und sagen, nein, ich kann es noch nicht aufmachen, ich bin noch längst nicht angekommen. Ich glaube nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, in ein Hingeher zu sein, in seine Berufung zu leben. Man kann das natürlich auch. Ich bin ja selber einer, der das gemacht hat. Aber das ist beileibe nicht das Einzige. Also wenn du so denkst und sagst, ich kann Gott nur richtig dienen, weil ich vollzeitig das für ihn mache in einem der erwähnten Dienste, dann schmeiß das heute über Bord. Und hör ganz aufmerksam den nächsten Minuten zu, was für dich Hingehen bedeuten kann. Habt ihr darum Interesse dazu, das zu wissen, was für dich ganz persönlich Hingehen bedeuten kann? Ja? Dieses Hingehen, was Jesus meint, ist viel vielfältiger, als wir uns überhaupt vorstellen können. Soll ich euch mal sagen, wie vielfältig? So vielfältig, wie wir hier unterwegs sind. Weil Jesus will Schüler, Studenten zu Hingehern machen. Mitten in ihrem Umfeld, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, im Sportverein, egal, beim Einkaufen, whatever. Überall, wo wir sind, will er uns, auch als Geschäftsleute, in der Politik, egal wo du stehst, er will dich und mich zum Hingeher machen. Ich möchte dann später noch ganz konkret darauf eingehen. Aber das, wozu Jesus hier seine Jünger auffordert und uns auch, können wir überall. Da kann jetzt keiner irgendwie sagen, na, stell mal, aber in meinem Leben da doch auch. Aber nein, auch. Aber weißt du, wenn, nein, auch dort. Echt, ja. Aha. Also haben wir verstanden, hoffe ich, es ist eine Aufgabe für alle, hinzugehen. Aber wie entdecke ich bitteschön den konkreten Auftrag für mich? Muss das so lange dauern wie beim Gottfried? Dass das so über Jahre geht? Kann sein. Kann das nicht auch schneller gehen? Doch. Für jeden ganz persönlich, so wie du gemacht bist. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Das Normalste von der Welt ist, wenn jemand zu dir und mir, machen wir es ganz praktisch, sagt, Stefan, kannst du mal bitte hingehen? Ja? Was ist dann die erste Frage, die ich frage? Wohin? Ey, ist doch normal, wenn jemand sagt, geht hin. Ja, gerne. Welche Adresse soll ich ins Navi eingeben? Also wohin? Das ist klar, die erste Frage, die wir stellen, ist, ich muss doch wissen, wohin es geht, oder? Wir können ja mal in die Bibel schauen. Weil die Bibel, hieß es ja, das sagen ja auch die Christen immer, ist ja die Antwort für alles. Da steht bestimmt drin, wohin wir gehen sollen, oder? Gut, in diesem Vers, David hat es heute auch schon erwähnt, geht hin in alle Welt. Da denke ich immer so, ja, das ist gut, Herr, aber kann es noch ein bisschen konkreter sein? So ein bisschen wenigstens, oder? Und da steht hier in Lukas 14, Vers 23, finde ich klasse, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune oder an die Hecken und Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Jo, ist schon ein bisschen konkreter auf Wege und an Hecken und Zäune und sowas, aber geht's noch ein bisschen konkreter? Oder? Weil ich meine, es gibt ja verschiedene Hecken und Wege und Zäune, oder? Was ist denn meine Hecke? Wo steht denn mein Zaun, an den ich gehen soll? Und ne? Ich muss das schon ein bisschen genau wissen. Das ist noch ungenau. Ja? Das Navi kennt diese Angabe nicht, Zäune. Da gibt's in Lukas 10, Vers 3 noch was richtig Schönes, Genaueres. Geht nun! Seht, ich sende euch wie... Oh, nee, das ist bestimmt falsch. Wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nee, das gehen wir weiter, das geht ja gar nicht. Das ist ja noch verwirrender, was sagt denn Jesus hier? Ich sende euch wie Schafe unter... Wie Lämmer heißt es in anderen Übersetzungen sogar. Also so wie kleine Schafe unter die Wölfe. Stefan, dir ist schon bewusst, dass das ganz schön gefährlich ist, oder? Aber wohin soll ich denn jetzt nun gehen? Wo sind denn meine Wölfe? Nein, aber wohin soll ich denn jetzt gehen? Das ist ja alles noch gar nicht konkret. Jetzt denkst du vielleicht, komm, mach's mal nicht so spannend. Ich rutsche schon fast vom Stuhl runter. Wohin soll ich denn jetzt nun gehen? Wo ist denn jetzt mein Platz? Ich sag's euch. Ich glaube, die Frage, wenn Jesus zu dir und mir sagt, geh, dann zu fragen, wohin denn, ist gar nicht die Frage, die uns weiterhilft. Was? Ja, ich glaube, die Frage, wohin, bekommen wir in den seltensten Fällen ausreichend beantwortet, dass wir sagen, ja, Navi ist konfiguriert. Nein. Ich glaube, es scheint so, darf ich das mal so ausdrücken, eine Masche, ein Prinzip Gottes zu sein, uns diese Frage nicht bis ins letzte Detail beantworten zu wollen. Ein Beispiel, bevor ich uns sage, welche Frage viel besser ist. Das Beispiel von Abraham im Alten Testament. Der bekommt einen ganz spannenden Auftrag, hinzugehen. Der sieht nämlich so aus. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Wohin? In ein Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt bin ich dort jemand, der sich das immer ziemlich realistisch vorzustellen versucht. Ich stelle mir also vor, wie der Abraham seine Sachen packt und mit Sack und Pack mit seiner Familie und mit seinem Hab und Gut loszieht und sich so auf der Reise befindet auf dem Weg. Und hin und wieder passiert es dann doch, dass ihm Leute entgegenkommen. Andere Reisende, die des Wegs sind und die dann sagen, ach, und wohin des Wegs? In ein Land. Ach so. Okay, wie heißt das Land? Das Land, das er mir zeigt. Oh, ist aber ein langer Name. Wo liegt denn das? In ein Land, das er dir zeigt? Kann mir vorstellen, dass einige gesagt haben, okay, lass ihn mal. Mal gucken. Entschuldigung, das ist ganz schön crazy, oder? Der ist unterwegs und Zieleingabe, Fehlanzeige. Wohin ist noch offen? Aber er bekommt es gezeigt. Das ist schon mal was. Ich finde das ganz toll. Ich finde das eine sehr unscharfe Zielvorstellung. Aber Abraham geht los. Er geht los. Und das finde ich klasse. Und wisst ihr, in meinem eigenen Leben es ist genauso gewesen. Ich war nicht 18, ich war 16, aber das ist ja Schnuppe. Ich saß in so einer Jugendfreizeit, wo jemand neben mir saß, der während so einer Gebetszeit zu mir sagte, guck mal, dass du überprüfst, was ich dir jetzt sage, aber ich habe so das Empfinden, Gott sagt zu dir, du sollst ihm dienen und zwar im vollzeitlichen Dienst. Dachte ich mich, 16, hier ein bisschen höher, ne? Aber ich habe das nie ganz vergessen. Ich wusste auch nicht, wie sieht das mal aus? Wie wird das ganz konkret werden? Was sind die nächsten Schritte? Null, nichts, gar nichts. Es war wie, als hätte sich nur so ein Fenster geöffnet. Guck mal, das Land, was ich dir zeigen werde. Na, das ist ja schön. Und wisst ihr, was ich glaube? Dass Gott das nicht nur bei Abraham und bei vielen anderen Leuten in der Bibel und bei mir und bei anderen Leuten macht, sondern ich glaube, dass er das bei jedem macht, so mit voller Absicht. Wisst ihr warum? Ich glaube, wenn Gott mir persönlich manches gezeigt hätte im Vorfeld, wo ich konkret hingehen sollte, was ich zu tun hätte, ich bin mir nicht sicher, ob ich da losgegangen wäre. Und noch ein anderer Aspekt. Ich glaube, dass Gott uns das nicht bis ins letzte Detail verrät, hat damit etwas zu tun, dass er sagt, Stefan, du kannst deinen Namen gerne dafür einsetzen. Ich will, dass du auf dieser Reise, auf der ganzen Reise von mir abhängig bleibst. Dass du nicht in eigener Regie losflitzt und rennst und denkst, ja, du weißt ja das Ziel, alles gut, ich habe alles in der Tasche. Nein, sondern Gott will, dass wir von ihm abhängig sind. Und das führt uns zu dieser Frage, die viel wichtiger ist als diese Frage, wohin geht's? Ich glaube, eine andere Frage ist wichtiger. Und zwar, für wen oder mit wem gehst du? Und in welcher Kraft? In welchem Auftrag, in welcher Autorität und in welchem Namen? Ist viel wichtiger als diese Frage, wo geht's denn hin? Und wisst ihr, für mich war das gar nicht so bewusst und war es wie eine Offenbarung, als ich das nochmal neu entdeckt habe. Ich habe euch zwei Verse unterschlagen. Wir haben vorhin diesen Missionsauftrag gelesen. Aber da gibt es eine kurze Einleitung, die Jesus weitergibt. Und einen kurzen Nachsatz, den er dem noch anfügt. Und der gibt für mich genau diese Antwort auf diese zwei Fragen. Für wen oder mit wem ich unterwegs bin und in wessen Autorität und Auftrag. Und ich will uns das einfach mal lesen. Da sagt nämlich Jesus vorher, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ich habe alle Macht. Ich bin der Allmächtige. Dann fügt er das an, darum geht, so geht nun hin mit diesem Wissen. Und dann schließt er diesen Auftrag ab mit einer Versicherung. So richtig deutsch, ne? Er sagt, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Wisst ihr, das ist die Klammer um diesen Auftrag, den du und ich, den wir haben. Und es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Jesus lässt absolut keinen Zweifel daran, dass er uns aussendet, aber gleichzeitig sagt, hier, ich will und werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein und nicht nur, dass ich so ein bisschen nebenher laufen werde, sondern ich werde mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Stärke bei dir sein. Frage, ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Oft denke ich so, dass wir sagen, oh, ich müsste das und das und ich sollte ja. Und dann versuchen wir etwas. Und auch ich vergesse dann immer wieder mal, war da nicht einer, der gesagt hat, ich habe alle Macht? Ich habe alle Macht. Und der sagt, ich habe alle Macht, ist nicht irgendwo ganz weit weg. Und er sagt auch nicht nur, ich bin bei den Besonderen. Beim Sebi, wenn er hier vorne steht und die Gitarre, da ist er. Na klar ist er bei ihm, logisch. Nein, er ist bei dir. Und das möchte ich dir ganz neu heute Morgen ins Herz schreiben. Gott ist nicht einer, der uns beauftragt. Jesus ist nicht einer, der uns losschickt und sagt, mach mal gucken, wie du das hinkriegst. Ich schau mal, wenn wir uns wiedersehen. Er geht mit seiner ganzen Kraft. Und dann die Frage, wohin? Ist doch dann eigentlich gleich, oder? Wenn ich weiß, dass Jesus mit dabei ist, wenn Jesus an meiner Seite geht, werde ich dann irgendwo in die falsche Richtung laufen? Nein, ganz gewiss nicht. Und werde ich vielleicht sagen, wohin geht's? Schaffe ich das überhaupt? Bin ich dem überhaupt gewachsen? Muss ich das vorher schon wissen? Nö. Ich weiß, dass der mit mir geht, was hat er? Alle Macht. Ich glaube, das ist gut, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, dass Jesus alle Macht hat. Jetzt kommt noch ein Punkt dazu und das ist einer, der mich jetzt die letzten 3 Tage, als wir dort auf Willow Creek waren, so bewegt hat und es passt mitten hinein in dieses Thema. Ich habe mich gefragt, warum wir, und da nehme ich mich mit ganz mit hinein, warum wir als die Gott kennen, oft recht wenig, vielleicht auch Mut haben oder auch wenig häufig, dieses Weitergeben und dieses Hingehen praktizieren, uns eher so ein bisschen zurückhalten. Ich will dir mal eine Frage stellen. Glaubst du, ganz ehrlich, nicht vom Wissen her, was in der Bibel steht und so, und du sagst, ja, klar, weiß ich. Und ich krieg meinen Punkt. Glaubst du, dass für deinen Freund, für deinen Arbeitskollegen, für deinen Nachbarn, es einen Unterschied machen würde in ihrem Leben, wenn du ihnen Jesus bringen würdest? Glaubst du das? Also ich meine, glaubst du das wirklich? Glaubst du das, dass es für deinen Arbeitskollegen, der vielleicht gerade in einer Krise in seiner Ehe steckt und mit Scheidung kämpft und down ist, dass es ihm helfen würde, Jesus kennenzulernen? Das ist eine wichtige Frage, oder? Ich habe darüber für mich selber nochmal nachgedacht. Ganz persönlich. Ich denke da an so einen Sportfreund von mir, vom Tischtennis. Wo ich denke, ja, wenn der Jesus in sein Leben aufnehmen würde, da könnte sich endlich etwas verändern. Leute, die nach außen hin total stark sind, wenn du denn mit ihnen persönlich sprichst, die auf einmal in Tränen ausbrechen, wo du merkst, wie genial wäre es, wenn er Jesus annehmen würde. Glaubst du, dass Jesus einen Unterschied machen würde für ihn? Ich glaube ja. Oder andere. Ich denke an so eine ganz ängstliche Bekannte, die Angst hat um Kinder und all das und die in so einer permanenten Angst und Unsicherheit lebt, wo ich denke, wenn sie Jesus hätte, um mit ihm über diese Angst zu sprechen und davon frei zu werden, wie genial wäre das? Und Jesus kann das, er hat nämlich alle Macht. Ich weiß nicht, warum ich bei diesem Punkt so stehen bleibe, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wir haben einen Gott, du hast einen Gott, den du kennst, der es wert ist, weitergegeben zu werden an die Leute um dich herum und der ihnen helfen wird und kann. Die Frage ist nur, liebes Herz, stell dir das, glaubst du das, dass das so ist? Also wirklich. Und ich glaube, spätestens hier wird deutlich, dass wir nicht warten müssen, bis wir irgendeine Berufung haben, um irgendwo hinzugehen und weithin zu reisen, sondern die Berufung liegt direkt vor unseren Füßen, vor unserer Haustür, manchmal sogar in unserem eigenen Haus. Zum Schluss noch ein paar praktische Überlegungen zum Hingehen. Wie fängt dieses Hingehen an? Wie kann dieses Hingehen anfangen? Und es ist ganz schwierig. Nee, ist es nicht. Es beginnt mit der Entscheidung, heute, die jeder von uns treffen darf und kann. Jesus, ich will heute hingehen. Und wisst ihr, Jesus selber war sich nicht zu schade, hinzugehen. Er hatte alles, Herrlichkeit im Himmel. Er ist hingegangen auf diese Erde. Und es ist wichtig, dass wir diese Entscheidung, wenn du sagst, wow, ja, das, ja, in dieser Atmosphäre, oh Gott, ich sag hier, ich will hingehen. Nee, dass du morgen und übermorgen und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag, jeden neuen Tag, darfst du dich neu entscheiden, sagen, Jesus, ich will heute hingehen. Und dann darfst du weiter bitten, zeig mir doch, wo du heute hingehen willst. Wir sind doch zusammen unterwegs. Zeig mir doch, wie ich heute unterwegs sein soll und welche Möglichkeiten es gibt. Wie kann man das machen? Wie kann man denn hingehen, Stefan? Du redest immer nur von hingehen. Wie geht denn das praktisch? Zum Beispiel, zeig anderen durch das, wie du mit ihnen umgehst, dass Gott freundlich ist. Dass Gott gütig ist, dass er barmherzig ist. Schätze sie wert. Zeig ihnen seine Liebe. Sei bereit, von der Hoffnung, die in dir ist, weil du Gott kennst, weiterzuerzählen. Wenn du merkst, da ist Hoffnungslosigkeit in dem Leben von Menschen, da darfst du einfach davon erzählen, wie Gott dir Hoffnung gibt. Klammer auf, ich hoffe, dass Jesus deine Hoffnung ist. Dass du in ihm Hoffnung hast. Und nicht nur das, du kannst Menschen praktisch helfen. Manchmal reicht es schon, wenn du Menschen einfach wahrnimmst, ihnen zunickst und sie denken, boah, der hat mich bemerkt. Jetzt denkst du, ach, das ist für alle Pille-Palle. Stimmt nicht. Da stecken tiefe Pfeile und Schmerzen und Wunden in den Herzen der Menschen drin. Und wenn du anfängst, ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben, indem du ihnen zuhörst, indem du hinhörst, vielleicht sogar praktisch eine Unterstützung gibst, oder Menschen sogar fragst, darf ich für sie beten? Wenn du merkst, dass Gott sagt, du geh hin und bete. Was? Ja. Wir beten doch auch zu Gott, oder? Und wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Das singen wir hier in der Gemeinde. Die Frage ist, ob wir es dann in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule auch noch glauben. Ich lade uns dazu ein, dass wir das tun. Aber Stefan, eine letzte Frage noch. Gerne. Das könnte doch gefährlich werden, oder? Das mit diesen Lämmlein und Wölfen, das ist... Kannst du dazu kurz noch was sagen? Ja, kann ich machen. Gut, dass ihr fragt. Ich glaube, wenn wir uns vorwagen, hinauswagen, wenn wir anfangen hinzugehen, dann kann es ganz schön windig werden. Dann kann ein Gegenwind kommen. Denn nicht jeder sagt, juhu, er kommt, jetzt höre ich zu. Oder ach, ich wollte schon immer, dass mal jemand mit mir betet. Wobei das viele möchten. Ohne dass sie es jetzt schon wissen. Aber es könnte Gegenwind bedeuten und korrekt. Natürlich kann das Gegenwind bedeuten. Soll ich euch auch sagen, warum? Es geht ja schließlich bei diesem Hingehen um eine Rettungsaktion. Ich stelle mir da so ein Boot vor, was rausfährt und Leute rettet. Da kann es durchaus sein, dass ordentlich Sturm ist und dass das Boot hin und her wankt. Aber eins dürft ihr nicht vergessen. Wisst ihr, wer bei euch mit in diesem Rettungsboot sitzt? Der, der das Boot selber gebaut hat. Der sich damit auskennt. Der das Boot selber ist, der Rettungsring, der sowieso alles ist. Und der sitzt mit dir im Boot. Meinst du, dass du da untergehen kannst? Wenn du mit ihm unterwegs bist? Ich hatte jetzt so ein donnerndes Nein erwartet. Nein! Er ist mächtig, er ist allmächtig und er sitzt mit in diesem Boot. Ich darf euch heute dazu herausfordern, Hingeher zu sein, wo immer du bist. Und vergleich dich bitte nicht mit dem oder dem oder dem. Mach so, wie du bist. Du hast Beziehung zu Menschen, zu denen ich nie eine Beziehung aufbauen könnte, weil ich ganz anders bin. Du hast einen Zugang zu Menschen, weil du einfach in ihrer Nähe wohnst, arbeitest oder bist. Du hast Vertrauen schon von Menschen, denen du die Liebe Jesu einfach weitergeben kannst. Viel, viel besser als jeder andere hier an diesem Ort. Glaubst du das? Ich glaube das. Wenn du hier bist, du denkst, Moment mal, ich habe das doch richtig verstanden. Wenn ich hingehe, dann bin ich einer, der im Rettungsboot sitzt und andere rettet, oder? Hast du richtig verstanden? Wenn du aber selber sagst, dann wäre es vielleicht Zeit für mich, erstmal selbst in dieses Rettungsboot reinzusteigen und diesen Jesus anzunehmen und mich retten zu lassen. Dann kannst du das heute tun. Dann kannst du das heute tun. Und warum kannst du es heute tun? Weil der Retter lebt. Jesus lebt. Er ist auferstanden und er ist hier.